Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Kanal von Finanzen verstehen. Wir sprechen heute über einen frischen Wind beim Thema der Wiedereinführung der Kestbehaltefrist. Vielleicht stehen wir ja diesmal vor einer großen positiven Veränderung in Österreich. Wir hoffen es. Außerdem flammt der Iran-Krieg wieder auf, was bedeutet, dass der Ölpreis wahrscheinlich wieder ansteigt oder schon angestiegen ist. Und das würde natürlich auch die Teuerung wieder anheizen, obwohl die Inflation erst im Juni gesunken ist. Zudem sprechen wir über GOV, also Government ChatGPT, also Regierungs-ChatGPT-Lösung, gegen die Pensionierungswellen in der österreichischen Bundesverwaltung, auch ganz spannend. Wie immer viele Themen und noch mehr, die uns alle betreffen, also heißt es natürlich wieder einmal dranbleiben. Damit nochmal hallo und herzlich willkommen zur Folge 188 des Finanzen verstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mit dem Markus. Servus, Markus.
Ja, grüß dich, lieber Philipp. Freut mich wieder mal dabei zu sein. Sehr spannende Themen, gerade sehr starker Österreich-Bezug, wie ich sehe heute. Themen, die uns allgegenwärtig seit gefühlt ein paar Jahren schon verfolgen und Themen, die einfach sehr brandaktuell sind. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge. Let's go.
Voll. Brandaktuell. Ich habe letztens, ich habe den OAWS, also der Ohne Aktien wird schwer Podcast vom Noah Leidinger, den höre ich immer mal wieder und bin da in dieser WhatsApp-Gruppe, gell? Und hat da letztens eine absurde News gepostet, eben von Trump und Truth Social. Also das kennt man, es ist ja das Social Media von Trump. Also so, kann man sagen, das ist das direkte Sprachrohr vom Präsidenten. Und viele Journalisten nutzen das natürlich auch, weil er halt natürlich, bevor er das irgendeinem anderen Journalisten sagt, bevor er irgendwo das eine Pressemitteilung oder übers Weiße Haus was rausschickt, schickt er es einfach über seine Social Media raus. Und das ist halt einfach arg und das bewirkt halt oft einmal, wie wir ja selber wissen, dass auf einmal die Kurse explodieren oder nach unten fallen, ne, weil auf einmal irgendwas gepostet wird. Und das Lustige ist, und das ist lustig und absurd zugleich, der Trump will jetzt diesen Zugang für die Informationen, also zu seinen Postings für Journalisten, für Trader, für irgendwelche Leute, die halt damit arbeiten, für $100,000 pro Monat verkaufen. Weil er nämlich selber sagt, ja, er bewegt ja die Märkte damit mit seinen Postings. Nein, nicht. Wenn der Präsident sagt, er wird jetzt in Iran einmarschieren und das nur über True Social postet, was wird reagieren? Die komplette Wirtschaft, die komplette Geschichte. Also, und das ist ja Marktmanipulation vom Feinsten und das extrem offensichtlich. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist halt schon irre. Der haut auf seiner Plattform was raus und verkauft dann vielleicht den Zugang für 100.000. Ich meine, irre.
Ja, ich glaube, wir sind in einem leichten Fiebertraum angekommen mittlerweile. Das war bis vor, ich würde mal sagen, seiner ja, zweiten Amtszeit war das undenkbar davor. Das war immer eigentlich ein No-Go. Das sind eigentlich die Spielregeln, dass Leute, die ja eben auch an den Hebeln sitzen, eben davon nicht profitieren sollen, können, dürfen, wie auch immer. Und es ist einfach aus meiner Sicht umso schrecklich eigentlich, dass da nicht mal mehr ein Hehl draus macht, sondern dass er eigentlich quasi noch mal damit mitverdienen will, dass er sagt, ich bin ja der das sogenannte Insider-Wissen hat, was er definitiv auch hat und so eigentlich eben alle Bereiche bewegen kann, weil er einfach immer den Schritt voraus ist, weil er einfach an dieser Position, an der Machthebel, der er sitzt, die unterschiedlichsten Dinge auf dieser Welt verändern kann oder beeinflussen kann. Und wenn ich alleine nur an den Ölpreis denke, wenn ich an die unterschiedlichsten Aktien denke, die sehr abhängig sind von gewissen geopolitischen Situationen, dann ist das schon sehr verwerflich und meiner Meinung nach gehört da einfach ein Riegel vorgeschoben. Ich persönlich verstehe auch nicht ganz, warum ein Präsident, wurscht von welchem Land, natürlich jetzt, wir reden jetzt einmal von Amerika, dass man dem nie einen Riegel vorschieben kann. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein US-amerikanischer Präsident gewählt wird, ist der unantastbar, ist aber am Ende auch nur ein Mensch. Und ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ich spiele jetzt da mal Gott auf dieser Welt in meiner Amtszeit und danach dürfen es andere dann wieder korrigieren oder richten. Nur das Vertrauen ist halt dermaßen erschüttert. Ich habe auch letztens gesehen, was die vorigen Präsidenten eigentlich, wie die gehandelt haben am Aktienmarkt und das war eigentlich sehr überschaubar, beziehungsweise es war faktisch null. Und jetzt bei der zweiten Amtszeit von Donald Trump, der will ich jetzt mal behaupten, tradet in einem Ausmaß, das ist ja jenseits von Gut und Böse.
Ich habe jetzt gerade nebenbei die oberösterreichischen Nachrichten aufgemacht. Da gibt es nämlich seit 1.7. so einen Artikel, Trump seit Amtsantritt um 2,2 Milliarden Dollar reicher. Das ist halt schon krass.
Er muss man halt auch dazu sagen, wenn er das nicht geschafft hätte, wäre es auch traurig, ne? Mit dem Wissen, was er hat.
Ja,
also mit dem
genau.
Wissen, mit dem, was er ansetzen kann, mit dem, was er planen kann. Ne?
Und was er macht damit, nämlich, um das geht's ja, ne? Weil genau, dieser Trump-Clan, der hat sich da jetzt wirklich brutal bereichert. Und ich bin wirklich gespannt, weil, ich sag mal, auf der einen Seite, wenn er da so Insider-Trades macht mit Aktien oder sonstiges, was er ja auch immer mal wieder so in die Richtung macht, relativ offensichtlich oder beziehungsweise mit seinen Aussagen halt, die Märkte so extrem bewegt, das muss ja eigentlich für die SEC, also für die Börsenaufsicht in Amerika, ja eigentlich voll relevant sein in Zukunft. Natürlich ist er halt der Präsident, das heißt, er ist eigentlich voll immun, auch seine Familie. Die Frage ist halt, wenn der Trump weg ist, wenn er nicht mehr Präsident ist, wird er trotzdem Immunität genießen wahrscheinlich. Frage ist, ob sie das vielleicht aberkennen, aber ich gehe mal davon aus, dass die Familie irgendwann belangt werden wird, weil es hat ja da der komplette Trump-Clan profitiert, auch diese Coins, diese Krypto-Unternehmen, was seine Söhne da gebaut haben, wo er da investiert ist und auch immer wieder Werbung und so gemacht hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht vielleicht nach Trump, die Ära nach Trump, weil es wird sicher einen Präsidenten geben, wenn es wieder mal einen, nicht Republikaner, sondern einen Demokraten gibt, der sicher sagen wird, heißt, wir müssen das aufarbeiten, weil das war ja Wahnsinn. Also ich glaube, das ist ihnen vielleicht noch gar nicht so ganz bewusst, aber wenn der Trump weg ist, glaube ich, dass da vielleicht die Familie mal belangt wird, was ja vollkommen legitim wäre und fair wäre, ne? Weil die haben ja mit ihren Meme-Coins und mit ihren Krypto-Themen echt einen Haufen Geld verdient und einen Haufen Leute ums Geld gebracht, ne?
Also. Ja, und sehr offensichtlich und sehr einfach noch dazu, ja. Trump muss sowieso froh sein, dass er dann eben Präsident nochmal worden ist, weil da gab es ja eh einige Sachen, die dann anhand dessen wiederum eingestellt worden sind. Für den Trump selber, glaube ich, wird es dann hinten raus keine großen Auswirkungen haben. Er hat jetzt seinen 80. Geburtstag gefeiert. Weiß ich nicht, inwiefern er danach noch irgendwie belangt werden wird. Bei der Familie sehe ich schon ähnlich wie bei dir, wobei auch hier habe ich so meine Bedenken, weil ja dann doch die alle irgendwie miteinander vernetzt sind und selbst wenn jetzt ein demokratischer Präsident kommen würde, wäre ich mir nicht ganz so sicher, ob das ganz lupenrein aufgeklärt werden kann, beziehungsweise auch der Wille trotzdem da ist, weil auch der Trump-Clan könnte man ja dann behaupten, wiederum würde sagen, das kam alles nur von unserem Vater oder je nachdem halt vom damaligen Präsidenten Donald Trump und er wird quasi auf den abgewetzt und Ende wissen wir doch immer meistens, dass es dann bei solchen, erstens zieht sich das meistens Jahre und dann meistens eigentlich nicht viel rauskommt dabei. Aber das ist dann Zukunftsmusik, wenn wir eben hier und jetzt bleiben.
Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Habe ich trotzdem das Gefühl, ich lebe ein bisschen in einem Fiebertraum, weil es passieren einfach so viele Dinge, auch wenn du dich jetzt an die abschließende WM zurückerinnerst, was da Donald Trump wieder für einen Einfluss genommen hat, das ist eigentlich sehr skandalös. Diese offensichtliche Manipulation, aus dem einfach kein Hehl mehr gemacht wird, das finde ich eigentlich so schlimm an dieser ganzen Situation. Früher haben sie diese Korruption wenigstens im Hinterzimmer gemacht, mittlerweile wird damit hausiert oder sogar Geld verdient noch, ja, dass man sagt, na, du willst auch quasi an meiner Korruption mitverdienen, an meinem Insiderhandel, ja, dann komm, kannst gern machen, zahl dafür. Ne? Also es ist einfach, diese Profitgier ist einfach unfassbar. Er nutzt dieses Amt einfach nur dafür aus, sich in einem dermaßen unverschämten Ausmaß zu bereichern oder auch seine Familie, dass das schon nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie ein Land zu regieren, beziehungsweise immer mit dem Deckmantel des America's First und mit so einer natürlich brutalen Stahlkraft, was Amerika wirtschaftlich, aber vor allem auch militärisch hat, dann kann ich halt auch wirklich sehr einfach, ja, gewisse Dinge steuern. Ja. Ich persönlich finde es super verwerflich, aber die Amtszeit von Donald Trump, wir haben nicht einmal noch die Hälfte davon. Also von daher, da wird noch einiges passieren in den kommenden, nicht nur Wochen, Monaten, da können wir uns noch auf viele einstellen. Ich persönlich finde es schlimm, dass ich mich gar nicht mehr so, dass ich es gar nicht mehr so schockierend finde, wenn mir irgendwelche neuen Dinge aufpoppen, die er jetzt plant oder vorhat. Das ist eigentlich schlimm.
Voll. Und noch was gibt's zu Trump? Er hat wieder neue Zölle erhoben, 50% Zölle auf Kanada, also auf kanadische Güter, weil da ist natürlich ein Handelsstreit, weil Kanada und USA ist, wie wir wissen, sind ja nicht die besten Friends. Und die 50% werden dann erhoben auf Hockeyschläger. Ich meine, das ist gut passend, ne? Zement und Wein. Und begründet wird es eben auch mitunter, weil in Kanada gerade Waldbrände herrschen und das mag der Trump nicht so gern, dass da halt die Luft verschmutzt ist und dass es halt raucht. Und das ist so ein bisschen Begründung. Auf der anderen Seite möchte er einfach, dass Kanada die Zölle auf US-Autos wie Ford und General Motors und so weiter zurücknimmt. Also er haut halt wieder Zölle drauf, um irgendwas anderes zu bewirken. Und da geht es natürlich wieder um einige Milliarden Dollar. Wie wir wissen, hat er ja schon einmal mit Zöllen um sich geworfen. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Im Nachhinein haben sie ja drauf gezahlt eigentlich oder beziehungsweise zurückzahlen müssen. Bin gespannt. Er nutzt diesmal, glaube ich, nicht das Notgesetz. Ich weiß nicht, was jetzt da genau nutzt. Das habe ich jetzt nicht herausfinden können. Aber es wird wahrscheinlich möglicherweise auch nicht wirklich so zählen können. Ich bin gespannt, was dann der Supreme Court, wenn er es wieder einschaltet, was der dann sagt. Aber es ist halt wieder ein Wahnsinn, dass er halt wieder die gleiche Masche macht. Und das in der zweiten Amtszeit einfach so offensichtlich macht, was er machen will, ohne dass er es irgendwie vorher überlegt gefühlt oder mit irgendjemandem bespricht, der vielleicht mehr Ahnung hat. Und das unterscheidet schon irgendwie die Trump 1 zu Trump 2. Also beim Trump 1, wenn man so zurück überlegt, war er relativ human in vielen Bereichen oder weniger so auf, so nach außen hin so extrem. Und Nummer zwei, wie man sieht, also er geht davon aus wahrscheinlich, dass er nicht mehr Präsident wird, weil, so wie du sagst, er ist über 80 jetzt oder ist 80. Also das wird sowieso, und zweites Mal wird, glaube ich, gehen, gar hintereinander, aber ich glaube nicht, dass er das da bocken wird, wenn man jetzt die Umfragewerte sieht. Somit weiß er genau, dass der nicht mehr wird und wird wahrscheinlich alles drum tun, dass er in Erinnerung bleibt, ne? Ich meine, das hat er schon geschafft, aber noch mehr in Erinnerung bleibt.
Ich glaube, am liebsten, wenn man einfach eine Statue setzt, wahrscheinlich Amerika in Trumpland.
Statt der Freiheitsstatue, ne?
Ja, also ungefähr schon, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also der setzt sich ja verschiedenste Denkmäler auch im Weißen Haus, ne, mit dem Ballsaal und so. Er versucht viel. Ich glaube, da war das Momentum, diese Statue, diese in Washington, da war auch mal irgendwas im Gespräch. Teilweise schon richtig absurd. Was ich schon witzig finde, ist eigentlich, er lebt zwar ein bisschen in einer Bubble, aber wenn du dir die Umfragewerte anschaust in Amerika, schaut das eigentlich gar nicht so gut aus, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt. Also die Amerikaner sind jetzt nicht unbedingt zufrieden. Den Krieg finden sie per se ziemlich unnötig, weil sie ja natürlich auch selber draufzahlen, was jetzt Spritpreise angeht und so. Die sind ja relativ günstig im Verhältnis zu Europa, die Spritpreise, nur auch die haben dort natürlich angezogen, weil der Ölpreis gestiegen ist. Also es ist nicht alles so fein, wie es vielleicht von außen wirkt und ja, jetzt stehen dann diese Midterms noch an im November, das ist ein Riesending. Da wird man, das bin ich ziemlich überzeugt davon, dass in den nächsten Wochen und Monaten da noch einiges kommen wird, was er für die amerikanische Bevölkerung machen will oder machen wird, weil es einfach diese Wahlen anstehen. Und es gibt nicht viel, was ihm eigentlich egal ist, aber die Außenwirkung ist ihm immer sehr wichtig und dann natürlich bei den Wahlen möchte er definitiv ein gutes Ergebnis erzielen. Also das wird sich dann schon in seiner Politik in den nächsten Wochen und Monaten noch spiegeln. Und der Iran-Krieg, der kommt ihm ja eigentlich sehr, sehr ungelegen. Also hat er sich ein bisschen in ein Fettnäpfchen gesetzt. Ich glaube, nach diesem Venezuela-Einmarsch Anfang des Jahres hat er sich gedacht, das machen wir jetzt 1-2-1 vielleicht noch einmal. Statt entführen, bringen wir ihn gleich um den Staatsführer. Und ja, hat aber jetzt in dem Fall nicht so gut funktioniert. Der Iran ist ein bisschen erprobter, was dieses Kriegsführen angeht und lässt sich halt vielleicht nicht alles diktieren. Und was man da ja so hört aus den Verhandlungen heraus, sind ja die Deals für den Iran um einiges besser gewesen als jetzt für die USA selber. Und dann hat er natürlich das wieder gekappt. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir jetzt halt wieder sind. Jetzt gibt es halt wieder Angriffe. Er will also wieder an den Verhandlungstisch zurückholen. Ja, und die Auswirkungen sind halt, dass bei uns die Spritpreise wieder steigen, weil der Ölpreis steigt. Ja, es ist einfach ein Hin und Her. Du weißt nie, entspannt sich jetzt, entspannt sich nicht. Du hörst ja auch gefühlt jeden dritten Tag von ihm, ja, wir machen einen Deal, Iran will einen Deal machen und diese ganzen Aussagen, aber das kannst du halt leider nicht mehr ernst nehmen. Normalerweise sollte man denken, wenn ein Staatsoberhaupt noch von so einer Nation ans Pult tritt und etwas sagt, dann könnte man das eigentlich ja zumindest für bare Münze nehmen und sagen, okay, da bewegt sich was. Aber im Endeffekt sind diese Aussagen, die er trifft, in allen Belangen meistens ziemlich leer oder du kannst es eigentlich nicht richtig einordnen. Und ich selbst bin eigentlich schon verwundert, dass es jetzt zum Beispiel die Börse oder dass es dem Aktienmarkt im Verhältnis noch so gut geht. Weil mit so unsicheren, sage ich jetzt mal, Führern oder gerade in Amerika, Präsidenten, ist das normal eigentlich nicht selbstverständlich aus meiner Sicht. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ja, das Verhältnis, das, wie es gerade im Markt ausschaut und wie Donald Trump handelt oder wie es in der geopolitischen Lage ausschaut, sind ja eigentlich fast zwei Paar Schuhe zurzeit.
Ja, voll. Also der macht halt, was er will und geopolitisch sagst du, er hat da alle möglichen Sachen in die Wege geleitet, was wirklich einen Impact gehabt hat. Und er hat halt gedacht, er ist halt der Trump, er ist die mächtigste, das mächtigste Land der Welt, was es ja auch ist mitunter. Aber trotzdem ist es halt ein Unterschied, ob ich jetzt neben mein Nachbar kurz den venezolanischen Präsidenten raushol oder auf die andere Seite der Welt flieg und dort versuch einzuwirken. Das ist halt schon ein paar Unterschied. Und ja, wie man sieht sich das jetzt doch schon ein halbes Jahr lang fast. Und ja, also ich bin gespannt, was noch kommt. Und so, du sagst, der Iran möchte ein Abkommen schließen, USA will ein Abkommen schließen. Er kommt da halt nochmal wirklich leicht aus dieser Schlinge raus, ne? Was er da losgetreten hat, es wirkt so, als würde er gern irgendwie das natürlich beenden, weil er möchte ja gerne einen Friedensnobelpreis haben, was ja sowieso lächerlich ist. Aber er kommt halt irgendwie nicht raus, ne? Weil er halt natürlich zu weit schon wieder drin ist. Es ist meines Erachtens nicht weit weg entfernt wie damals Afghanistan oder irgendwas, weil sie halt schon bis auf das, dass sie noch keine Boots on the Ground haben, also noch keine Soldaten dort vor Ort am Boden unterwegs sind. Aber wenn es weitergeht, sehe ich dann eher, dass es vielleicht in die Richtung gehen wird, ne? Weil wenn die Luftschläge nichts mehr bringen, weil er keine wirklichen Ziele mehr hat, militärisch, was man so hört, weil ich höre mir immer sehr gerne den Ronsheimer-Podcast an, also alle, die das interessiert, das Thema Iran, aber auch Ukraine, Ronsheimer finde ich echt gut. Der hat jeden Tag in der Früh eine neue Folge, sehr oft zu diesen zwei Bereiche und ja, echt, bin gespannt, wo es da hingeht. Aber jetzt gehen wir mal weg von der politischen Seite. Ich glaube, jetzt haben wir das eh sehr gut zerpflückt, aber der Trump ist halt immer für etwas gut. Trotzdem bleiben wir kurz in den USA. Kopf-an-Kopf-Rennen der Giganten, weil das ist der erste Platz von den größten Unternehmen. Ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Also zwischen zwei Unternehmen. Markus, woher zwei sind das? Was glaubst
du? Es kann eigentlich nur Nvidia und Apple sein.
Genau, Nvidia und Apple. Ich habe es jetzt gerade offen am 22.07., wo wir das aufnehmen, in der Früh. Und da ist Nvidia gerade bei 5,02 Billionen Dollar und Apple bei 4,81. Wo ich das ausgeweitet habe, also gestern waren beide bei 4,9. Somit ist das ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen, wer jetzt gerade das größte Unternehmen der Welt ist. Auf der anderen Seite, und das ist das Orge, SpaceX, haben wir letzte Woche besprochen, jede Woche eigentlich mit dabei gehabt, seit Börsengang minus 25%, nur noch 1,5 Billionen groß, also wo ich das ausgeweitet habe, muss ich schauen, ob das hier noch stimmt, weil sonst nicht, dass
ich das Blödsinn sage. Kommt 1, in 6, diese Richtung okay, hin, ja.
Aber so zwischen 1,5 und 6, das heißt trotzdem so 25% verloren. Und das ist halt schon ein Wahnsinn, weil alle, die dann eingestiegen sind nach dem Börsengang oder zum Börsengang, sind schon wieder fast 20-25% im Minus. Und das ist halt schon viel. Ne? Also dieser Hype war kurz, die ersten 5 Tage, würde ich jetzt einmal sagen. Ne? Also wir haben ja eh das Ganze angeschaut. Du hast ja im Puls24-Studio zu dem Thema damals und hast genau das gesagt, was wir immer wieder sagen. Geht's nicht mit dem Hype mit, weil am Ende des Tages werden die Privatanleger wieder verlieren. Und so ist es aktuell wieder gekommen. Und ja, es ist ja nicht so, als wäre das nicht fast bei jedem solchen extremen Hype-Börsengängen. Aber man sieht ja wieder schön, dass der Hype schnell verblasst und sehr viel Geld dann verpufft. Ja, bis auf die, die schon lang drin sind. Ne?
Ja, man könnte sagen, aktuell wiederholt sich das Szenario, so wie man es eigentlich oft hat bei so Hype-IPOs, gerade wenn es dann der größte der bis dato jemals gewesene war, dann liegt es fast auf der Hand. Ne? Dann berichten viele Medien drüber, wie du sagst, wir waren auch da integriert. Viele Leute haben es einfach gehört, die vielleicht so nicht mit dem Kapitalmarkt vertraut sind. Viele Leute haben dann eben auch gekauft, gedacht, was soll schiefgehen, Elon Musk, SpaceX, die Zukunft hört sich auch sehr futuristisch alles an. Heißt per se nicht, dass das dann nicht mal wieder irgendwann in einigen Jahren höher ist als beim IPO der Preis. Aber was halt der Knackpunkt ist, warum soll ich es mir ins Depot holen, direkt zum Start, sündhaft teuer, sage ich mal, wenn ich es vergleichsweise zumindest etwas günstiger bekommen kann, sehr wahrscheinlich in der Zukunft. Und du hast es angesprochen, du hast jetzt schon einen Discount von 25%, Tendenz wahrscheinlich steigend.
Aber 25, glaube ich, vom Ausgabepreis, wenn es mich nicht täuscht, weil
ja, das der ist dann natürlich,
da sind wir schon unter 50%
fast. Ja, klar, noch. Hast vollkommen richtig, ist ein richtig guter Punkt. Ja, also wir sprechen von dem Tag X, 25%, wo es rauskommen ist. Danach ist es ja einige Tage nach oben gegangen. Und wenn wir jetzt vom Höchstkurs ausgehen, ja, dann haben wir ja schon einen Discount von über 50%. Das ist schon massiv, ja. Also das ist dann schon wieder, wo du denkst, der IPO war, glaube ich, irgendwann Mitte Juni. Jetzt haben wir gerade mal Ende Juli. Also da so sein Geld so verpulvern, tut schon richtig weh. Aber ich habe immer das Gefühl, einige Leute müssen es auch auf die harte Tour lernen. Das heißt auch jetzt Leute, die vielleicht da wieder dabei sind und jetzt so minus 20, 30, 40% haben, sich vielleicht dann doch wieder überlegen für die Zukunft, weil es stehen ja auch zum Beispiel weitere IPOs an, die in diese Richtung gehen könnten. Also SK Hynix, so wie die jetzt genau heißen, die sind ja auch ein Thema, könnte der zweitgrößte noch dieses Jahr werden. Das wird dann wahrscheinlich wieder in diese Richtung gehen. Hast jetzt zwar keine Elon Musk dahinter, aber die Branche ist schon wieder sehr, sehr getrieben. Muss man sich anschauen. Generell, du hast ja auch angesprochen, jetzt eben die Größten der Welt, Nvidia und Apple sind dann doch eine andere Hausnummer jetzt als SpaceX. Auch da ist auch einfach viel mehr dahinter. Wenn eine Nvidia hat ja einen massiven Umsatz im Verhältnis zu SpaceX, ne, die machen ja massive Gewinne auch. Also gute Daumen mal Pi um die 1 Milliarde pro Tag, ne, was die Umsatz haben. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Natürlich haben die jetzt aber mit 5 Billionen Bewertung auch nochmal ein richtig krasses Momentum wieder. Diese 5 Billionen haben sie schon länger. Apple tastet sich eben jetzt mehr wieder ran. Es ist einfach ein Rennen der Giganten. Ja. Man kann nie sagen, der oder der wird das Rennen machen, ist auch gar nicht notwendig, weil ich glaube, die Unternehmen sich per se jetzt nicht als die Riesenkonkurrenten sehen. Ich meine, vom Kuchen gibt es ja noch immer genug. Ne. Wenn sich das ein paar große Unternehmen aufteilen, geht sich das alles schon nochmal aus. Ja. Aber auch du hast, glaube ich, Philipp, Anfang des Jahres, wo wir gesagt haben, welche Aktie wird heuer gut performen, hast du Alphabet genommen. Auch die haben sich ja schon heuer ganz gut entwickelt, sind jetzt nicht auf dem Level, zumindest marktkapitalisierungstechnisch nicht, zählen aber trotzdem zu den Top 5 auf dieser Erde und ist natürlich ein Gigantenrennen. Man kann sie immer gern beobachten, aber ich glaube, mit ETFs bildet man eigentlich ganz gut ab. Ja. Ich selber... Ja, kann sagen, habe die Unternehmen zwar auch als Einzelaktie seit Jahren, wirklich einige Jahre schon, profitiert da auch mit, aber mit ETFs, glaube ich, ist es gerade in der heutigen, also gerade mit den Bewertungen jetzt einfach am klügsten wahrscheinlich jetzt da einfach an der Seitenlinie zu stehen und das mit einem chilligen Sparplan abzudecken.
Wobei eine Seitenlinie bei knapp 10% im Jahr jetzt gerade aktuell, das ist auch
gewagt. Nee, Seitenlinie meine ich jetzt nicht aktiv handeln, ich meine seinen Sparplan einfach laufen lassen. Das ist vielleicht Seitenlinie das falsche Wort gewesen. Ja.
Was auf jeden Fall spannend wird, glaube ich, ist, wenn SpaceX das erste Mal seine Zahlen veröffentlichen muss. Das wird, glaube ich, im September sein oder im August, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das wird dann interessant, weil da könnte es nochmal richtig, richtig nach unten gehen, glaube ich, wenn die Zahlen nicht passen, weil, wie gesagt, er muss ja auch liefern. Und der investiert jetzt ja Milliarden an Gelder für die Rechenzentren, für die weitere Entwicklung. Und da könnte nochmal ein richtiger Druck reinkommen, meines Erachtens, weil eben er das erste Mal die Zahlen von SpaceX zeigen muss. offiziell eben das erste Mal die Zahlen dann von Starlink, wobei das eher das Gute dran ist, dann von XAI, was dort hier drin ist, was ja eigentlich ziemlich hauptsächlich Minus gemacht hat die letzten Jahre, also massiv Minus, und Tesla zusätzlich noch, weil obwohl man Tesla ja schon an der Börse war, also Tesla ist das extra, aber das wäre halt dann das Thema, was vielleicht dann auch noch ein bisschen Druck mit reinbringt, weil wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zahlen schaut, generell die Autoverkäufe von Amerika, von Europa geht ein bisschen zurück, die Chinesen werden immer stärker. Vielleicht bringt das noch einen zusätzlichen Druck, weil halt so ein bisschen diese Maske Elon Musk irgendwie ein bisschen bröckelt, möglicherweise, dass er doch nicht so liefert, übergangsweise. Also ich bin wirklich gespannt, es wird echt interessant werden, wenn dann echt die Zahlen einmal kommen. Aber ich glaube, da wird nochmal ein bisschen Druck reinkommen. Vielleicht geht es einmal unter 100 US-Dollar. Dann sind wir schon wieder unter einer Milliarde fast an Wert, also unter einer Billion, Entschuldigung, eine Milliarde, unter einer Billion Wert. Also bin gespannt, ja, wo man
da. Also realistisch ist es schon auf jeden Fall, wobei ich glaube, Elon Musk ist Profi genug, um zu wissen, wie er eigentlich kommuniziert, gerade bei Zahlen, wie er das Schiff quasi auf Kurs halten kann. Wobei ich schon stark da mit dir mitgehe, es wird enorm schwer, anhand dieser Bewertung das Ganze auch richtig einzuordnen, dass der Aktienmarkt jetzt da SpaceX nicht auf Talfahrt sofort schickt, ja, weil Starlink so ziemlich das Einzige ist, was auch richtig profitabel handelt. Ich glaube, dass sehr viel auf diese Rechenzentren geschaut wird, weil das ein massiver Umsatzbooster in den nächsten Jahren auch sein wird und dementsprechend hier mal jetzt der Fokus liegen wird. Dass wir alle wissen, dass dieses Raketengeschäft jetzt einmal ein riesiges Verlustgeschäft ist, ist jetzt bisher nichts Neues, dass wir doch wahrscheinlich auch so in den Zahlen stehen. Aber der Knackpunkt ist einfach immer, und ich glaube, das ist, so schließt sich dann wiederum der Kreis, dass viele das gar nicht verstehen. Ich glaube, dass viele in Österreich, die investieren, aufpassen müssen, wenn sie sich Einzelaktien kaufen. Da ist es nicht nur auf SpaceX bezogen, sondern sie müssen mal verstehen, was macht dieses Unternehmen. Sie müssen verstehen, wie generieren sie Umsätze. Machen sie Gewinn? Ja, nein. Und wie hoch? Und dann ist auch die Frage, wie ist das Management und in welche Richtung geht das Ganze in der Zukunft? Und dieses Gesamtpaket und dann noch die Bewertung mit einfließen lassen, dass ich verstehen kann, wie hoch ist diese Bewertung an der Börse gerade? Und mir dann ein Gesamtbild mache und dann vielleicht eine langfristige positive Ausrichtung sehe und sie mir dann kaufe. Ja, alles legitim irgendwie, aber ich habe immer das Gefühl, dass es einfach immer mehr in Richtung Zockerei von vielen geht, die sich halt Einzelaktien kaufen. Du hast immer das Gefühl, wie kann ich schnelles Geld verdienen? Naja, ist am Ende eine Zockerei, ja, weil wie kann ich schnell verlieren? Das haben jetzt viele wiederum bewiesen bei SpaceX, ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Wenn jetzt jemand sagt, der kauft sich zum IPO, ich bin einfach felsenfest von SpaceX überzeugt, ich kaufe mir die und ich lasse die jetzt wirklich stabil 10, 20 Jahre liegen, weil es einfach, ich es verstanden habe, ich einfach hier die Zukunft sehe. Ja, das ist ja fair enough, ne? Das kann jeder so machen, wie er glaubt, aber ich bin halt auch davon überzeugt, dass es diese Diversifizierung von Haus aus braucht und ich dann sowieso SpaceX-Aktionär in einem ETF dann sowieso bin, ja, wenn ich jetzt nicht komplett Elon Musk getrieben bin, muss man ja auch sagen, weil viele ja das dann irgendwie sagen, ja, das hat er bei Tesla schon so gemacht, SpaceX wird auch ein Verzehnfacher oder so, habe ich auch schon öfter gehört, ne.
Ja, voll. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wir haben auch beide keine Glaskugel, aber wir sind auf jeden Fall so, dass wir da eher defensiv sein bei dem Titel an sich. Und wir werden sehen, was die ersten Zahlen bringen und was da Elon Musk dann wieder weiterbringt. Ich bin gespannt. Was ist das erste Mal, also es gab jetzt einen historischen Moment, das erste Mal hat die erste Bank ist ETFs aufgelegt. Es gibt jetzt zwei ETFs von der Erste Bank seit 16. Juli, eben den Erste ETF Global Equities und den Erste ETF US Equities. Was ist beim Ersten, also was beide vergleicht oder beide gleich haben, ist die TER, also die laufenden Kosten mit 0,25%. Das ist eigentlich absolut im Rahmen von den Großen. Und der erste ETF Global Equities, der hat 250 Aktien aus Industrieländern drin und 73% US-Exposure. Das heißt, wir sind da eher in Richtung wie ein klassischer MSCI World, was man so kennt. Grundlage ist der Seoul Active Development Markets Large Cap. Das sind die 10 größten Positionen. Lustigerweise sind bei beiden ETFs komplett ident. Also das ist, sind komplett die gleichen Aktien, aufgelegt in Irland beide, tesorierend beide. Fun Fact, beide ETFs sind Stand heute noch nicht bei der Erste Bank handelbar, obwohl sie von denen aufgelegt sind. Auf Flatex, Dardat und so weiter gibt es schon, also das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Und der zweite
sind die,
eben
dieser, Das sind die Online-Broker schneller als die eigene Bank, die es auflegt. Auch spannend. Und das zeigt wieder mal das Tempo zwischen Online-Brokern und Hausbanken. Na, Spaß beiseite, hey, aber ist schon ein witziger Funfact.
Voll. Und der zweite, erste ETF, US Equities, 250 Aktien aus US natürlich, also 97% US Exposure. Das wird, ist die Grundlage, ist der Sol Active US Large Cap Index. Also es wirkt so, als wäre der erste ein bisschen so ein MSCI World Klon und der zweite so ein bisschen ein S&P 500 Klon. Grundsätzlich eh ganz gut. Frage ist, ob man jetzt einen ersten ETF braucht, wenn man schon die Big Player hat. Also warum soll ich den jetzt kaufen? Natürlich für erste Kunden, die werden das jetzt natürlich fest vertreiben, ist ja eh ganz klar. Vorgereiht vor ein iShares, vor ein X-Trackers etc. vermute ich mal. Ganz spannend, aber 0,25 TER ist nicht schlecht. Was ich aber kurz vor der Podcast-Folge noch gelesen habe, Markus, der Vanguard FTSE, also der Anbieter vom FTSE, vom FTSE All World, der senkt die Kosten zum zweiten Mal heuer von 0,19 auf 0,14. Das heißt, die ersparen sich, also die Kunden ersparen sich 30 Millionen Euro pro Jahr an Gebühren. Und die können das machen, weil der jetzt schon 77 Milliarden groß ist und die natürlich trotzdem noch über 100 Millionen Umsatz damit machen, ich habe mir das gestern mir angeschaut. Das heißt, die gehen runter und es gibt einen anderen ETF, was ich gesehen habe, ich weiß nicht von welchem Anbieter, der kostet nur 0,09%. Aber trotzdem, also ich sage mal, alles was unter 0,25 ist, ist schon echt gut. Ich kann mich noch erinnern, gewisse ETFs waren damals bei 0,5, 0,4 und jetzt sind wir schon halbiert oder noch weiter drunter. Also das ist schon, also da gibt es keine Ausrede mehr, dass man nicht anfängt oder dass die Gebühren zu hoch sind, weil das ist ein Wahnsinn, wenn man sich dann gewisse Banken und Fonds anschaut, die dann 1,52% kosten im Jahr, da ist man schon sehr weit weg. Also da bleibt sehr viel über und das ist eigentlich echt gut so und immer wieder cool, wenn man sieht, dass die da ein bisschen was weiter tun auch, je größer sie werden, dass sie da die Kosten senken. Super, absolut super.
Was zeigt uns das? Es wird nicht nur alles teurer im Leben. Es gibt auch Dinge, die günstiger werden. Und da sind wir halt auch sehr froh, dass quasi dieser Konkurrenzkampf, der jetzt seit Jahren zu beobachten ist, nicht nur bei Online-Brokern, sondern mittlerweile auch schon zu den klassischen Retail-Banken ausbricht, dass die auch wissen, wir brauchen ETFs, dass jetzt da die erste Bank davor prescht und auch einen eigenen rausbringt, finde ich sehr gut, weil meiner Meinung nach es noch immer genug Leute gibt, die auch an ihrer Hausbank festhalten und du hast auch gesagt, sie werden ihn stark vertreiben. Davon gehe ich auch aus, finde ich aber sehr gut, weil dann kommen die Leute zumindest in den Genuss eines, ich würde sagen mal, halbwegs gut gestreuten ETFs. Kostentechnisch würde ich sagen, ja, ist okay. Ich meine, wir reden hier schon von der ersten Bank, also man muss sagen, das ist eigentlich voll okay, wenn man bedenkt, was es sonst eben für Produkte vielleicht gibt, die sie sonst dem Kunden nahelegen würden. Ausgabeaufschlag ist übrigens auch 0%, also Ausgabeaufschlag 0%, 0,25 Gesamtkostenquote, das finde ich gut. Allerdings würde ich mich persönlich schon fragen, würde ich ihn nehmen? Da würde halt wieder die Kosten dagegen sprechen, weil wir haben es ja dann, oder du hast es
ja
jetzt gerade.
Wobei das ist ja Jammern auf hohem Niveau, ne? Mit 0,25 pro Jahr ist halt, das Einzige, was ich da sehen würde, wäre, dass nur und damit sein 250 Aktien ja drin sind und wieder beide extrem US-lastig sind. Also das ist das, was ich so vielleicht ein bisschen zu begriffen hätte. Der DTR ist voll in Ordnung. Also das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau, finde ich.
Das wäre mein zweiter Punkt gewesen mit der Diversifizierung 250 im Verhältnis zu, sagen wir, 2.000-3.000 ist natürlich auch jetzt nicht sonderlich gut und der US-Anteil ist auch massiv hoch. Aber ich bleibe trotzdem, wenn ich es mir aussuchen könnte, bin ja nicht Feind meines eigenen Geldes quasi. Es gibt ja mittlerweile ETFs, also MSCI World kriegst du ja schon um 0,05 mittlerweile teilweise von, glaube ich, Invesco, was ich so nebenbei geschaut habe. Die gehen ja alle massiv runter. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du startest jetzt neu und sagst, okay, welchen ETF nehme ich? Ich würde per se gar nicht mehr so auf Vorvolumen gehen oder sonst was. Ich würde per se immer schauen, wer hat das günstigste Produkt für mich, weil die sind dermaßen günstig. Und warum soll ich jeden einzelnen Mini 0,0 Prozentpunkt herschenken im Prinzip, wenn sich die gegenseitig um dich streiten? Ja, ist doch was sehr Positives. Und die erste Bank, Lob für sie, sind zumindest mal auf den Zug aufgesprungen. Und ich bin auch überzeugt, dass die 0,25 ein guter Einstieg ist. Kann mir aber auch vorstellen, dass das sogar noch günstiger wird in der Zukunft oder dass andere Banken hier nachziehen werden. Das wird sich dann zeigen. Aber ich finde, dass das schon ein sehr positiver Trend ist, den wir hier beobachten, weil das wäre, Philipp, wenn du dich erinnern kannst, vor 5 Jahren, du hast es angesprochen, 0,5% Kosten bei den ganz großen ETF-Anbietern. Erste Bank, bist du wahrscheinlich hingegangen, warst froh, wenn sie überhaupt einen ETF, also ein iShares oder dann so, wenn sie sonst irgendwas anboten haben. Also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Freut mich sehr.
Voll. Und was ich noch gelesen habe, jetzt um das Thema abzuschließen, ETFs, MSCI und MSCI und also die Indexanbieter, also nicht die, die den ETF rausbringen, sondern die Liste machen sozusagen, die wollen anscheinend diese Liste umbauen, weil das Tech-Exposure so extrem ist. Da wird jetzt dann, ab 27. Juli wird da überlegt, verhandelt, wie auch immer, und wird dann eventuell im August schlagend. Also es könnte sein, dass sie die Gewichtungen ändern oder irgendwo einen neuen Parameter einbauen, um dieses extreme KI-Tech-Exposure ein bisschen rauszunehmen, den Druck, weil die jetzigen Treiber sind halt die KI-Firmen und die Halbleiter-Firmen. Und wenn da mal ein Crash kommen sollte, dann zieht es halt auch deinen ETF richtig runter, was ja logisch ist. Somit überlegen die, wie sie das vielleicht verbessern können. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich habe das gerade vorhin erst gelesen. Aber sie überlegen wirklich, ob sie da vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen für die Zukunft und das auf ein bisschen umgewichten, ein bisschen umschwenken. Es wird aber jetzt kein signifikanter Nachteil sein für uns. Wir haben eh nichts wir können eh nichts dagegen tun. Die wissen schon, was sie tun, gehen wir da stark davon aus, weil sie wollen ja trotzdem, dass ihre ETFs wachsen. Und ich glaube, sie machen das auch aus der Angst hinauf, dass wenn jetzt einmal so ein Crash kommen sollte, wo eben genau diese KI-Thematiken und die Halbleiter mal abstürzen, dass dann viele Leute rausgehen aus dem ETF, weil sie sagen, hey, hat der ETF -10, -15% gemacht, wie kann das sein? Das ist eigentlich ein Vehikel, das weltweit gestreut ist. Und dann auf einmal sieht man, okay, es ist doch nicht so weltweit, weil die größten 10 Firmen einfach 20% Anteil haben vielleicht. Also ich glaube, sie machen das auch aus diesem Gesichtspunkt heraus, dass sie einfach versuchen, das Risiko rauszunehmen. Also ich bin gespannt, wie sie das jetzt dann machen und wie es das uns dann betrifft oder unsere Rendite. Ne?
Ja, so gut die Gewinne waren natürlich in den letzten Jahren, die entstanden sind, gerade durch diese Unternehmen in den großen World ETFs. So richtig ist es halt auch, dass die Fallhöhe immer höher wird und das abhängig aber nur ist von wenigen Unternehmen. Also wenn hier der ganz normale Tech-Sektor in Amerika, die Top 5, 6, 7 Unternehmen einmal einen schlechten Tag haben, dann können alle anderen Value, alle anderen Sektoren können wirklich gut laufen. Kannst du sicher sein, dass die großen Indizes in Amerika ein Minus haben? Allein nur von 5, 6, 7 Werten. Muss aber dazu sagen, die sind so hoch, würden die ins Minus rutschen, würden wahrscheinlich viele andere Sektoren mitziehen, einfach weil dieses Momentum, was du ja gerade hast, sehr fragil ist. Also wenn die dann runtergehen, dann musst immer die Angst auch haben, dass sich das generell auf den Markt negativ auswirkt. Ja? Weil du hast immer das Gefühl, diese Abhängigkeit wird höher und höher und höher. Und natürlich, wenn die dann nicht mehr so performen oder irgendwie kommt da das Stocken hinein, dann wird sich das auf den gesamten Aktienmarkt auswirken. Ja, die ein oder anderen Value würden sicher mehr kommen, so als Gegenpol. Aber nichtsdestotrotz, eine Nvidia von 5 Billionen auf 2 Billionen Marktcap, dann schaut dein ETF auch ein bisschen anders aus. Das ist einfach so, ja. Und da dagegen steuern ist per se gar keine schlechte Idee. Die Umsetzung ist halt, wo ich mich dann frage, wie willst du das machen? Willst halt die weniger gewichten? Kann man natürlich machen. Dann kommen die Kritiker wieder wahrscheinlich und werden sagen, okay, ausgeglichen ja, aber habt ihr eigentlich auch gesehen, was das für eine Performance ist? Wenn die weiter performen, dann lassen wir halt wieder die Rendite liegen. Aber am ETF geht es eigentlich hauptsächlich darum, gut diversifiziert zu sein und eben auch nicht von 5 Unternehmen abhängig zu sein. Und dann musst du irgendwann einmal auch gewissermaßen eine Reißleine ziehen und sagen, ja, wir müssen hier eine Änderung vornehmen, bevor 30, 40% 5 Unternehmen dominieren.
Aber man darf nicht vergessen, die ETFs sind ja eigentlich so gebaut, dass die größten Unternehmen einfach am meisten enthalten sind. Und wenn wir, wie wir vorher gehört haben, Apple und Nvidia bei 5 Billionen kratzen oder schon drüber sind, dann ist es logischerweise, dass die auf Platz 1, 2, 3 so in Richtung sind. Und dann hat nicht mehr viel anderes Luft, ne, unter Anführungszeichen. Also alles, was kleiner ist oder signifikant kleiner im Sinne von 100, 200 Milliarden, sind vielleicht gar nicht mehr im ETF enthalten, ne, weil halt die too big oder diese fetten Player ganz oben sind. Aber ja, ich bin gespannt, was sie da draus machen. Sie werden schon wissen, was tun. Und für uns wird es wahrscheinlich keinen wirklichen Einfluss haben, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, dass die ETF-Anbieter oder die Index-Anbieter, dass die sehr wohl auf gewisse Sachen reagieren, dass das nicht eine starre Liste ist im Sinne von, es war jetzt 100 Jahre so, es wird jetzt weitere 100 Jahre einfach so sein, wurscht, was passiert, sondern dass da wirklich Leute dahinter sitzen, die sagen, okay, wir müssen das optimieren, wir müssen das verbessern, wir müssen vielleicht Risiko rausnehmen und an die heutigen Zeiten anpassen, was aber jetzt nicht als aktives Handeln meines Erachtens zu sehen ist, sondern wirklich Optimierung, und das finde ich eigentlich sehr gut. Und am Ende des Tages profitieren wir ja davon, dass die Weltwirtschaft wächst, und wir wollen ja von der Weltwirtschaft profitieren grundsätzlich und nicht nur von 5 Unternehmen.
Somit, und normal. Richtig, und normal lebt ja auch ein ETF davon, dass er sich eigentlich von selbst, also so wie sich der Markt quasi reguliert, wie sich die Unternehmen regulieren, untereinander in der Bewertung, in der Aufstellung, dass sich das dann im ETF eigentlich auch dann wiederum widerspiegelt, ja. Um was es eigentlich nur geht, ist, dass wenn halt ein Sektor überproportional über Jahre steigt und dann halt eine Gewichtung einnimmt von, sagen wir, ich glaube um die 30% sind wir jetzt schon vom Technologiesektor, und die ersten 10 Unternehmen gefühlt auch, also nicht gefühlt, das sind glaube ich um die 20-25%, die schon im ETF eingenommen werden, dann muss man sich auf Dauer natürlich überlegen, wie es hier weitergehen kann, ja, weil es einfach die anderen Sektoren in dem Ausmaß nicht nachziehen können.
Voll. Gut, weg vom ETF hin zum Thema Inflation, also mal was Positives, zum Start zumindest. Inflation, Rückgang im Juni auf 3,2%, aber man darf natürlich vergessen, das heißt nicht, dass jetzt alles billiger wird, sondern dass es einfach nur langsam teurer wird. Im Mai waren wir noch bei 3,7%, Juni 3,2%. Damals im Mai war Dienstleistungen, also konkret die Gastro, einer der Haupttreiber. Die Schnitzel sind um 5% teurer geworden, kann man sagen, so in die Richtung. Heuer schon im Laufe des Jahres. Und natürlich auch das Thema Rohöl, Spritpreise wegen der Iran, dem Irankrieg. Aber, und das muss man jetzt wieder ganz fairerweise sagen, der Mai war relativ, war ja diese vielen Verhandlungen zwischen Iran und USA, da war ja ein bisschen Kriegspause, da war ein bisschen Pause sozusagen. Somit hat sich der Ölpreis auch wieder ein bisschen erholt. Aber es könnte sein, dass das jetzt wieder sich ändert, weil der Krieg ja wieder aufflammt, weil sie keine Einigung finden. Und Stand heute sind wir schon wieder bei 94 US-Dollar. Wir waren in der Zwischenzeit im Juni schon wieder bei unter 70 knapp. Somit sind wir schon wieder um 30% nach oben. Und das merkt man halt bald wieder an den Spritpreisen, also an der Tankstelle. Das merkt man jetzt schon wieder. Wir sind wir schon wieder über 2 Euro in gewissen Bereichen oder an gewissen Tagen. Warum ist das wieder so? Eben weil der Konflikt aufgeflammt ist, weil das Thema Straße von Hormuz wieder mit dabei ist. Es ist ungewiss, wer jetzt da das reguliert, ob es jetzt der US-Staat ist, und das schützt. Der möchte aber dann eine 20% Steuer haben, hat er gesagt, auf jede oder auf jedes Schiff, was da durchfährt. Auf der anderen Seite gibt es ja die Straße von Bab al-Mandab, haben wir auch schon mal besprochen. Das ist da die Meerenge, die Richtung Suezkanal führt. Da sind die Houthis, die das jetzt blockieren oder blockieren wollen. Und jetzt nur mal, damit ihr versteht, wie das dort ausschaut. Katar, Kuwait, UAE, das sind ja die Länder, die uns mit Öl beliefern. Es gibt zwar über Saudi-Arabien eine Pipeline auf die andere Seite hin, trotzdem muss man dann durch die Meerenge Suezkanal und durch die Bab al-Mandab möglicherweise durch. Das heißt, wenn man jetzt dorthin blickt, wenn man sich jetzt eine Karte vorstellt, ist es dort wie so ein Zipfel nach oben, da fahren die Schiffe durch. Dann müssen die von Kuwait zum Beispiel runterfahren und durch die Straße von Hormuz. Jetzt, wenn die blockiert ist oder die schwer zum Durchfahren ist, blöd, kann man die nicht durch. Ist die offen, fahren die nach unten, dann so um den Bogen herum und dann wieder eher in Richtung Norden. damit sie, da müssen sie durch den Bab al-Mandab durch und dann fahren sie ein Stück rauf und dann müssen sie durch den Suezkanal durch. Wenn das jetzt alles zu ist oder Bab al-Mandab zu ist und die nicht zum Suezkanal kommen und dort dann nicht durchkommen nach Europa, als Abkürzung kann man sagen, dann müssen die, wie wir schon geredet haben, vor vielen, vielen Folgen, über Afrika fahren. Das bedeutet 2-3 Wochen Zeitverlust. Das bedeutet, es wird viel teurer, das bedeutet, es wird gefährlicher, das bedeutet, es verzögert sich alles. Und wie wir schon wissen, die immer wieder zuhören, das bringt uns den ganzen Rattenschwanz wieder näher mit den Nahrungsmitteln, was teurer werden. Die Flüge werden teurer, weil das Kerosin auch wieder teurer wird. Also am Ende des Tages sind es wieder gewisse Faktoren, wenn die zwei Straßen dort zu sind, dass es uns über kurz oder lang wieder die Inflation wahrscheinlich nach oben drücken wird, weil der Ölpreis steigt, weil die ganzen Preise für Lebensmittel, für Transport, für alles drumherum wieder steigen wird. Also meines Erachtens wird das Thema Inflation nächstes Monat oder die nächsten Monate, wenn jetzt keine schnelle Lösung gefunden wird, und dabei schaut es ja nicht so aus, wieder teurer werden, bin ich mir ziemlich sicher. Somit, wenn jetzt jemand tanken will, soll er jetzt schnell nur tanken. Na, aber wir kommen ja eh nicht aus. Es wird auf jeden Fall interessant und teurer. Und die Flugpreise zum Beispiel heuer sind wir schon 10-15% teurer. Das sagt die Annette Mann von der AUA und der O'Leary von Ryanair, weil der Kerosin auch so teuer ist. Und natürlich auch die Flughafenkosten und so weiter. Aber da sieht man halt, dass in alle Bereiche halt reinzahlt. Und am Ende des Tages, wo kommt's an? Beim Konsumenten natürlich. Das ist vollkommen klar. Ja, also wir befinden uns wieder in einer Situation, wo wir wieder komplett nicht wissen, wo es hingeht. Wir sind eigentlich wieder da, wo wir im März waren. Und wir werden sehen, wo jetzt die Preise hingehen.
Ja, wir sind wieder ein bisschen, natürlich sind wir als Österreich Passagier im gesamt globalen Bereich, muss man sagen, was auch diese Situation da angeht mit dem Krieg. Der Preis von Öl ist vielleicht eben schon noch ein Stück entfernt von den Höchstständen. Allerdings ist er halt massiv gestiegen. Er war tatsächlich unter 70 schon. Jetzt sind wir eben wieder tendenziell eher bei 90. Was die Auswirkungen per se bei uns wieder die Tankstellen dann zeigen. Und da ist schon wieder jetzt ein bisschen die Diskussion entbrannt. Die Tage, die österreichische Gewerkschaftsbund fordert ja schon wieder die Margenbegrenzung, ja, weil Ausgangsbasis, wie ihr wisst, Spritpreis, Senkung war ja mal bis zu 10 Cent. Ne? Die 5 Cent kamen von der Mineralölsteuer und die anderen 5 Cent von der Margenbegrenzung quasi für die Konzerne. Und mittlerweile sind wir, die Margenbegrenzung gibt es gar nicht mehr und die Mineralölsteuer, die ihr bei der Tankstelle jetzt noch vom Staat quasi gedämpft bekommt, sind 0,8 Cent. Das ist jetzt natürlich, wenn wir einen Ölpreis von gut 90 wieder haben, wie der ÖMTC sagt, habe ich auch gelesen, ein Tropfen am heißen Stein. Und das ist jetzt nicht die Welt. Und jetzt steigt natürlich mit steigendem Ölpreis wieder die Diskussion der Spritpreisbremse. Ja? Und die Ende Juli setzen sich die ja wieder zusammen von der Regierung und sagen, wie geht es im August weiter mit der Spritpreisbremse. Und sollte diese 90 Dollar pro Barrel bleiben in diesem Bereich oder sogar noch höher steigen, weil es einfach eskaliert, wird die Regierung wahrscheinlich zwingend wieder etwas erhöhen müssen. Ja? Ob sie jetzt die Mineralölsteuer, also von den 0,8 Cent wieder nach oben geht oder die Margenbegrenzung wieder einführt, auf welchem Niveau auch immer, auf das wird es wohl dann rauslaufen. Ja? Weil Diesel 2 Euro pro Liter mittlerweile wieder und auch der Benzin irgendwo 1,85 mittlerweile wieder. Das sind dann die Preise, wo eben damals der Aufschrei schon groß war. Was? 2 Liter beim Diesel? Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, sage ich immer. Das heißt, mittlerweile ist ja der Schock gar nicht mehr so schlimm, wenn du auf die Zapfsäule schaust und du siehst mehr 2er als 1er. Ist das jetzt leider nicht mehr so, dass das Szenario war, es einen richtig schockt, aber sollte halt irgendwie einfach leistbar bleiben, weil viele aufs Auto trotzdem angewiesen sind.
Voll, und weil du gesagt hast, wo wir angefangen haben, ich glaube bei 1,50 ungefähr, ne, war das im Jänner, Februar da rum, bevor das angefangen hat. Also da sind wir schon weit drüber und so wie du sagst, das ist schon wieder ein bisschen eine Normalheit geworden. Einzig positiv, was ich jetzt gerade sehe, ist, also wenn man sich die Urlaubszeit jetzt anschaut, Ryanair meldet, dass die Ticketpreise sinken sollen. Aber man darf halt nicht vergessen, die sind auch schon 10-15% gestiegen übers Jahr. Aber man kann jetzt vielleicht wieder ein bisschen günstiger fliegen wie vor ein paar Wochen noch. weil sie natürlich die Flüge ausbuchen wollen, weil sie vielleicht auch das Thema gerade mit diesem Fenster gehabt haben, das da rausgebrochen ist während dem Fliegen. Also vielleicht brauchen sie da wieder ein bisschen Buchungen. Grundsätzlich werden aber die breite Fluganbieter werden nicht unbedingt billiger werden. Also heuer Urlaub fliegen wird teuer. Es wird da nicht überall hingehen, weil ich glaube, dass die Hauptflughäfen Doha, Dubai und so weiter nach wie vor nicht unbedingt so gut zum Landen sind, so gut zum Fliegen sind, weil dort halt einfach dieser Druck herrscht. Ja, also alle, die heuer Urlaub machen, vielleicht fahrt's mit dem Auto nach Kroatien oder irgendwo hin, wo es vielleicht, oder fliegt's in Europa in Richtung oder USA, wobei das auch gut, ist auch sau teuer. Aber vielleicht den Nahen Osten ein bisschen auslassen heuer, bis sich das wieder eingependelt hat. Weil ich glaube, es ist nichts blöder, wie wenn man dann am Flughafen festsitzt, weil irgendwo ein Drohnenangriff ist in der Nähe oder was und dann kommt man nicht heim, dann weiß man nicht, wo man weiter fliegen kann, dann ja, würde ich nicht wollen. Aber ja.
Nicht umsonst so, ist nicht umsonst so, dass in Dubai Hotels gerade sehr günstig sind. Also es hat schon immer seine Gründe, warum was extrem teuer ist, wie in den USA jetzt die Ticketpreise oder auch die Hotels, logisch. Jeder wollte dort sein bei der WM und jetzt will halt kein Mensch in Dubai sein durch das. Also es ist halt, ja, es ist immer Angebot und Nachfrage.
Voll. Ja, es gibt was Positives noch im Bereich der Beamten, im Bereich der Bundesverwaltung, im Bereich des Finanzministeriums auch. Und zwar, es gibt kein Geld zurück, leider, sondern es gibt jetzt dann ein sozusagen ChatGPT für Beamte für die Bundesverwaltung. Die wird seit gestern, 21.07., ausgerollt, ist auf Basis von Mistral AI, also dem französischen ChatGPT-Anbieter, das stimmt nicht, aber damit man es halt weiß. Also es ist wie ChatGPT halt aus Frankreich. Und damit soll anstehende Pensionierungen abgefedert werden. Das heißt, es wird die Beamte, die werden unterstützt beim Verfassen von Texten, beim Zusammenfassen, beim Aufbau von Wissensdatenbanken. Also eine Unterstützung, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da spreche ich natürlich aus Erfahrung, weil jeder Bericht, den ich schreiben muss, eine Staatsanwaltschaft oder sonstiges, das dauert, kommt immer darauf an, was es für ein Thema ist, wie viel zum Schreiben ist, wie viel ermittelt worden ist, wie viel erhoben worden ist. Und da wäre es natürlich voll super und ich weiß, dass sowas kommen soll, dass da halt gewisse Faktoren oder gewisse Texte relativ automatisiert gebaut werden würden vielleicht und das dann vielleicht in kürzester Zeit dann per Knopfdruck übermittelt wird. Das wäre natürlich super, weil wenn man so gewisse Akte hat, da schreibt man schon sehr lang dran, da kann man ein paar Stunden dran schreiben und wenn man das dann vielleicht halbiert die Zeit oder viertelt, wäre das natürlich super eine Erleichterung. Und ich bin gespannt, das erste, wie gesagt, am 21.07. hat das Finanzministerium gestartet. Und dann geht es jetzt signifikant weiter für die ganzen weiteren Verwaltungen. Ich glaube, 180.000 Leute wird es dann betreffen, im positiven Sinne, am Ende, im Endausbau. Und der Bröll, glaube ich, ist da der Verantwortliche für das Innovationsthema. Der möchte da Österreich so im europäischen Vergleich gleich mal nach vorne bringen mit dieser Lösung. Wir werden sehen. Wäre natürlich super, weil es wäre eine richtige Erleichterung für uns. Ich weiß nicht, Markus, wie schaut's bei dir aus? Hättest du auch, wäre bei dir auch irgendwo eine Erleichterung im technischen Bereich, wo du unterwegs bist?
Boah, es ist zu wenig beschäftigt damit, aber ja, es ist durchaus möglich, ja. Aber
schreibst du viel Berichte oder sonstiges?
Ja, natürlich, ich schreibe schon viele Berichte, ja. Ja.
Dann wahrscheinlich also, schon.
Vielleicht, ja. Ich lehne mich da immer nicht so weit raus, weil ich genau weiß, wie die Rädchen im System mühlen. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Stimmt, ja, absolut. So, und jetzt gehen wir endlich zu dem positiven Thema, wo ich die ganze Woche schon darauf warte, dass ich das endlich raushauen kann. Aktien bald steuerfrei. Das ist natürlich eine reißerische Headline, wäre natürlich super geil. Aber vielleicht sind ja ETFs, Aktienfonds bald wieder steuerfrei. Wenn es nach mir, nach uns ginge, natürlich absolut ja. Aber leider können wir es nicht bestimmen. Aber es gibt einen neuen Wind in der Sache. Die Staatssekretärin, die Aibinger Middel, will den Aktienbesitz wieder attraktiver machen. Und das liest man aktuell im Trendmagazin. Und ich weiß noch, ich war vor ein paar Wochen beim Wiener Börsepreis eingeladen. Das ist der jährliche Preis für die Unternehmen in Österreich, also die ATX-Konzerne. Und dort war eben der Stocker, der Bundeskanzler und die Aibinger Middel, die Staatssekretärin, die Staatssekretärin im Finanzministerium oder im Finanzministerium, ja, also unter Materbauer. Und die haben beide gesagt, dass sie das Thema Aktienbesitz nach vorne bringen wollen, dass sie das Thema wieder attraktivieren wollen, weil sie halt rund um Atom sehen, dass die Nachbarländer das eben weiterbringen. Und sie hat da ein Zitat vom Magazin, also vom Trendmagazin: Wir sehen jetzt, dass um uns herum fast alle Nachbarländer in diesem Bereich aktiv sind, von Slowenien bis Deutschland. Und ich bin der Meinung, dass Österreich hier kein Nachzügler sein sollte. Absolut ja, von unserer Seite absolut, weil wir haben es ja schon mehrmals angesprochen, Slowenien, Slowakei, Polen, Deutschland, Schweiz sowieso, die haben, also da geht sowieso schon viele Jahre, da ist das einfach Usus und normal und kommt jetzt immer mehr Erleichterungen. Und sie möchte jetzt im Herbst Regierungsgespräche führen mit den Partnern, um das durchzubringen. Sie ist sehr positiv gestimmt, weil sie ja jetzt auch die zweite Säule durchgebracht haben, also die betriebliche. Da haben sie auch Reformierung geschafft, die sonst noch nicht möglich waren, was gut ist. Vielleicht gibt es dem Ganzen ein bisschen einen Flow in die richtige Richtung, weil man darf ja nicht vergessen, also das Thema war ja schon mal. Bis 2012 hat es ja diese Spekulationsfrist da gegeben. Das heißt, Aktien nach einem Jahr halten steuerfrei. Und dank dem damaligen, was nicht war, der Bundeskanzler, war auch Finanzminister, weiß nicht, der Faymann.
Er war Bundeskanzler.
War Bundeskanzler da, ja, weil ich glaube, er war ja vorher mal was anderes auch. Ist eh wurscht. Auf jeden Fall hat er das gecancelt damals und nicht wieder eingeführt seitdem. Und
also auch unterm... Es war auch mit ÖVP-Beteiligung, muss man halt auch dazu sagen, weil die damalige Regierung war ganz klassisch rot-schwarz, ja, und die haben das dann geändert.
Und bei der letzten Regierung, wo der Finanzminister Brunner war, da hat es ja versucht, hat es leider auch nicht durchgebracht, obwohl die Zeichen auch schon gut gestanden sind. Das heißt, ich mache mir natürlich keine Illusion, dass das jetzt so easy-cheesy durchgehen wird, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn ein Wind reinkommt. Auf der einen Seite steht es im Regierungsprogramm nicht drinnen, deswegen ist es auch zusätzlich ein positives Signal, dass da wieder ein bisschen Wind reinkommt. Und es sind zwar zwei harte Gegner zum Bezwingen, kann man sagen, weil auf der einen Seite haben wir ja drei Parteien, die mitreden, wobei ich davon ausgehe, dass ÖVP und Neos da relativ pro sind, dass sie das wieder einführen. SPÖ mit Babler und Martha Bauer natürlich eher harte Nuss zu knacken, aber wie gesagt, die Betriebe haben sie auch durchgebracht und vielleicht schaffen sie es ja auch die dritte Säule mit dem Gesichtspunkt, dass demografischer Wandel, dass halt einfach was zu machen ist, dass sie es vielleicht irgendwie durchbringen. Und es ist ja komplett egal, ob das jetzt ein Jahr wäre oder von mir ist 5 oder 10 Jahre mit vielleicht einer Exit-Option für Pensionisten, also entweder 10 Jahre oder 5 Jahre oder in Pension oder in Pension gehend. Das könnte man ja so ergänzen, dann hat jeder was davon, ne? Da wäre es fair für alle. Auf der anderen Seite hat sie anscheinend unter Martha Bauer, weil sie ist ja wie gesagt im Finanzministerium, unter Martha Bauer ein ziemlich gutes Verhältnis anscheinend mit guten Gesprächen. Und vielleicht kommen die wirklich zu einer Lösung. Also es wäre auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger. Aber man darf sie ja nicht vergessen, wenn man zum Beispiel mit 18 Jahren startet oder mit 20 oder 25, ist ja komplett egal, und dann irgendwann vielleicht die 100.000 Euro Gewinn hat zur Pensionierung. Und das ist auf jeden Fall realistisch, wenn man fleißig einzahlt und fleißig investiert. Und dann darf man aufgrund der 27,5%igen Cash fast 30.000 Euro dem Staat abgeben. Das tut halt einfach weh und das ist einfach nicht fair, weil man das ganze Risiko ja sein ganzes Leben lang trägt. Und wenn man da wieder auf einen grünen Zweig kommen würden, der in diese Richtung geht. Und wie gesagt, wenn man die Nachbarländer anschaut, das ist ja immer ein positives Signal. Mit dem kann man ja auch in den Gesprächen immer sagen, schon, ja, die anderen machen es auch. Wir müssen es auch machen, weil wir sind dann wieder die, was es nicht machen. Es ist ein gutes Argument, glaube ich. Und meine persönliche Meinung noch zum Abschluss, bevor der Markus einmal zum Wort kommen darf. Ich glaube, dass das ein absolutes positives und gutes Signal für Österreich wäre, für das Geld, diese 350 Milliarden, die aktuell auf den Sparbüchern und den Bargeldern so liegen in Österreich und null verzinst werden, gefühlt, und eigentlich Jahr für Jahr weniger wert werden. Wenn da das Signal kommt, schaut's her, ihr dürft jetzt investieren für eure Altersvorsorge und das steuerfrei, also beim Verkauf, die Dividenden und so sollen sie weiter versteuern, weil dann haben sie relativ schnell wieder die Einnahme, die sie jetzt gern haben würden. Ich glaube, dass von diesen 350 Milliarden relativ schnell 10-20%, wenn es gut geht, in den Kapitalmarkt fließen. Aktuell liegen wir bei um die 60 Milliarden, die investiert sind. Bei 350, wenn da 10% reinfließen werden, wären das 35. Das heißt, da wären wir schon bei der Hälfte und vom Gesamtvolumen, was wir jetzt investiert haben, also das könnte signifikant wirklich einen positiven Impact bringen für den Staat, aber auch für uns alle natürlich, auch für den ATX, auch für die Unternehmen bei uns, weil es wird sicher ein Teil auch dort reinfließen. Also ich bin da positive Dinge, wenn das kommen sollte, und dann alle, die uns jetzt dazuhören, auch die vielleicht politisch unterwegs sind. Ich glaube, dass wenn das kommen würde, dass dann wirklich ein positives Signal kommt, dass da viel Geld reinfließen würde von den Sparbüchern und am Ende des Tages dem Staat dann in ein paar Jahren wahrscheinlich mehr Einnahmen bringt durch die Dividenden, durch die Ausschüttungen, durch die Zwischendurchverkäufe, weil es wird ja trotzdem Leute geben, die hin und her handeln. Das soll ja eh ausgenommen sein. Also ich glaube, dass da für den Staat langfristig mehr drin ist als jetzt, und weil halt einfach das Ganze attraktiver wird. Ja, das war jetzt mein Schlussplädoyer. Markus, jetzt darfst du.
Ja, man sieht, das Thema liegt uns am Herzen, definitiv. Es ist auch ein Thema, was uns eigentlich seit Anfang beschäftigt. Ja, du weißt, ich bin ein sehr rational denkender Mensch und gerade bei dem Thema muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich ist es schön, wenn eine Staatssekretärin gerade aus dem Finanzministerium, da wo er eigentlich der Ball auch liegt bei solchen Themen, sich damit auseinandersetzt, das auch mal in die Medien ein bisschen, weil sie weiß ja ganz genau, wenn sie es in den Medien in einem Interview sagt, dann ist das wieder eine Art Hoffnung für viele, die sich das gerne wünschen würden. Du hast auch angesprochen, dass das auch vom Bundeskanzler aufgegriffen wurde bei seiner Rede bei den Börsenpreisen. Allerdings muss man auch sagen, da ist halt auch ein gewisses Zielpublikum dabei. Das kennen wir auch damals schon vom vorigen Finanzminister, der dort das gesagt hat. Funktioniert hat es leider damals nicht. Dieses Mal ist es halt so, dass ich die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht schon ein bisschen einerseits zum Negativen, andererseits aber auch zum Positiven verändert hat. Was meine ich damit? Fangen wir mit dem Negativen an. Ich würde mal stark behaupten, der derzeitige Finanzminister hat jetzt nicht wirklich ein Interesse daran, diese Steuer zu senken. Tendenziell würde ich sogar sagen, er hat ein Interesse, ein persönliches, dass das sogar heben würde, um mehr Einnahmen zu generieren. Da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Er braucht Geld. Die Staatseinnahmen sind zwar hoch, aber die Ausgaben auch. Das heißt, wir reden hier ringend, wir müssen sparen, wir müssen dies und das. Und da ist eine Steuererleichterung, was es im Endeffekt ja nicht anders wäre. Auch aus seiner Sicht oder generell aus, das musst du dann auch erstmal verkaufen können, das muss man auch dazu sagen. Und positiv allerdings, was ich sehe, ist einerseits, dass es von der einen Staatssekretärin auf den Tisch gebracht wurde, habe ich schon erwähnt, dass das Thema jetzt nicht komplett untergegangen ist in dieser Regierung, dass das irgendwie noch mitschwebt und es einen Faktor von drei gibt, die es zu überzeugen gilt. Weil tendenziell Neos wären schon auch im Boot sicher bei so einer Maßnahme. Aber, und da komme ich jetzt zum größten Vorteil aus meiner persönlichen Sicht, wo ich das beste Gefühl habe, das ist dieses Thema, dass sich in anderen Ländern was tut. Und es tut sich nicht in irgendeinem Land was, es tut sich was in Deutschland. Und wenn sich in Deutschland etwas bewegt, dann ist es oftmals ein Indikator dafür, kann man jetzt positiv oder negativ sehen aus der Vergangenheit, es gibt viele Dinge, dann passiert meistens verzögernd auch in Österreich etwas. Wie das dann ausgestaltet ist, ist immer sehr schwer zu sagen. Aber oftmals ist es wirklich so, wenn sich Deutschland an einer Altersvorsorge, an dieses Thema heranwagt, dass man hier eine Möglichkeit schafft, die Leute vorsorgen zu lassen fürs Alter, dass man sowas wie Steuerbegünstigungen, sage ich jetzt mal, in den Raum wirft, dann kann das für Österreich natürlich in selbst naher mittlerer Zukunft schlagend werden, positiv. Und ich bin schon auch dafür, wenn ich es umsetze mit einer KESB-Befreiung, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass ich das begründe eben mit einer Langfristigkeit. Ja, und man muss auch ganz klar dazu sagen, also wenn es dann zu einer Behaltefrist kommen sollte, wäre das von der Dauer jetzt auch kein Thema, weil langfristiges Investieren würde ja dann der Staat auch belohnen, ja. Und das ist ja der große Vorteil, würde halt Trader jetzt nicht sonderlich in die Karten spielen und dann würden wir auch von diesem Argument wegkommen, diese Spekulationsgeschichte. Und ich glaube, das würde allen helfen einfach, ja.
Absolut. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich wieder eine lange Folge mit vielen Themen gehabt. Danke Markus für die Zeit, danke für die interessanten Einblicke und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao.
Vielen Dank, Philipp. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.